SWR 2 Lesenswert Feature.
Ich habe selbst mit den Katzen, mit denen ich zusammenlebt, aber jetzt schon 9 Jahre mit Kitty, dieser weißen Katze, habe ich immer ganz stark das Gefühl, dass es einen großen Bereich in ihr gibt, der mir völlig unerschlossen bleibt. Und komischerweise ist das aber etwas, was mich überhaupt nicht deprimiert, sondern eigentlich eher fasziniert.
Der Dichter Joachim Sartorius. Kedi ist eine Wannkatze aus der östlichsten Osttürkei. Schneeweiß, mit verschiedenfarbigen Augen. Und inzwischen eine angemessen würdevoll mollige Dame mit sehr eigenem Sinn.
Sie schaut in die Nacht. Schwarze Eidechsen, die sie nicht fangen kann hinter dem Fenster. Sie ist schon alt. Weiß sie, wie schlank sie war? Wie elastisch das kleine Raubtier in ihr fauchte?
Das ist auch, was so großartig ist an Katzen. Man guckt sie nicht nur an, sie gucken einem an. Die sind ein perfekter Spiegel für wer wir sind und wie wir drauf sind.
Saya Alexanders Debütroman Erdbebenwetter wäre ohne ihre Katzen Sophie und Gordito nie geschrieben worden. Und auch durch die Texte des Büchner-Preisträgers Clemens Setz spazieren auffällig viele Kater und Katzen.
Mir ist auch mal was sehr Bizarres passiert, und zwar mit meiner Katze Dodo. Ich habe mich in den Finger geschnitten und habe nicht gemerkt, dass ich dann so Bluttropfen verteile. Also ich habe so Wurststücke aufgeschnitten für sie und dann war Blut auf einigen davon. Und sie hat sich auf die Teile gestürzt und hat die mit Begeisterung gegessen. Und hinterher herrschte eine sehr komische Stimmung zwischen uns, weil sie ja mein Blut da mit Begeisterung gegessen hat.
Auf leisen Pfoten. Katzen in der aktuellen Literatur. Ein Feature von Insa Wilke.
Ich glaube schon, dass die Katze der ideale Gefährte des Schriftstellers oder der Schriftsteller der ideale Kompagnon für die Katze ist.
Joachim Sartorius hat Kedi in seinem Gedichtband »Wohin mit den Augen« einen Zyklus gewidmet. Der Dichter wohnte schon als Kind mit Katzen zusammen und ist bis heute von ihnen fasziniert.
Also es ist, denke ich, zum einen diese große Stille, die sie verbreiten kann. Das zweite ist die Eleganz, also auch der ästhetische Genuss, wenn man sieht, wie sie sich irgendwo zusammenfaltet und herumliegt.
Wie sein Vater wurde auch Joachim Sartorius zunächst Diplomat, lebte in den 70er Jahren in New York, Ankara, Nikosia, arbeitete schließlich für den DAAD, war später Generalsekretär des Goethe-Instituts, dann Intendant der Berliner Festspiele. Und immer Gedichte. Und meistens Katzen um sich herum.
Wenn du selber schreiben willst, ist das einfach fantastisch, da ein Wesen zu haben, das man einfach nicht hört. Obwohl das Wesen selbst wieder mit dem tollsten Gehör der Welt ausgestattet ist und beide Ohren rotieren und sie tausende von Sachen wahrnimmt, die sich unserem menschlichen Ohr entziehen.
Seit einigen Jahren lebt Joachim Sartorius mit Kedi in einem Haus mit Garten im Berliner Westend und mit seiner Frau, der Literaturagentin Karin Graf. Viele Autorinnen, Journalisten, Theaterleute saßen hier schon gemeinsam um den großen Tisch im Erdgeschoss. Jetzt hat Sartorius oben im ersten Stock, wo sein Arbeitszimmer ist, alles vorbereitet, während Kedi unten vor dem Fenster auf der Heizung thront und den Garten observiert. Auf einem runden Tisch stapelt sich neben den Kuchentellern Katzenliteratur. Moment, noch den Kaffee holen.
Und der Verleger, ein polnischer Dichter, Richard Winicki, relativ bekannt, hat auch einen wahnsinnig schönen, tollen Verlag, muss ich sagen. Na gut, also jedenfalls, die haben da ein Band gemacht, der hat es auch übersetzt. Und was ich nicht wusste, der hat bei Urbaum nachgefragt, ob es Fotos gibt mit Katzen. Und dann hat er das hier drauf getan und das andere hinten, was ich sehr witzig finde, wo die dann so wegmarschieren.
Die Fotografin Isolde Ohlbaum hat Joachim Sartorius lesend in einem Sessel vor dem Bücherregal aufgenommen. Kedi hockt leuchtend weiß oben auf der Sessellehne und schaut mit ins Buch, die Ohren aufmerksam ausgerichtet. Der Verleger Richard Krynicki hat das Bild vorn auf die polnische Übersetzung der Gedichte von Joachim Sartorius gesetzt. Auf der Rückseite des Bandes spaziert Kedi die Lehne entlang nach rechts aus dem zweiten Bild heraus. Genug gelesen.
Kedi 4. Sie strauchelt nie. Sie pirscht oder läuft oder springt. Meist schläft sie. Neulich machte sie einen halben Salto, um vom Himmel eine Libelle zu pflücken, und landete lässig auf ihren vier Pfoten. Ohne Beute, tatendurstig. Alles erregt sie. Schmetterlinge und Frösche und Mäuse. Ich versuche, sie zu beruhigen, bringe ihr Futter und öffne die Tür. Wir sprechen wenig. Sie versteht nicht, dass ich sie nicht verstehe. Sie mag die Menschen nicht, mag auch andere Katzen nicht. Sie mag Wärme und Stille. Ihr ganzes Sein kann am Abend Stille sein.
Für mich war immer das Tier als solches wichtig, es zu beobachten. Diese Lässigkeit, auch die Eleganz, auch eine gewisse Ruhe, die doch viele Katzen ausstrahlen, wenn sie nicht gerade auf Pirsch sind. Also das hat mich schon immer sehr begeistert.
Die Katze in der Literatur. Was heißt das eigentlich? Wie werden Katzen erzählt? Warum tauchen sie so häufig auf im Leben von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, in ihren Texten? Und welche Funktionen übernimmt eine Katze, wenn sie zwar literarisch, aber kein Fabelwesen wird? In den Gedichten von Joachim Sartorius ist es nämlich, wie im wirklichen Leben, das menschliche Dichter-Ich, das Kedi zuschaut, sie beobachtet, sich Gedanken über sie macht. Es seien Liebesgedichte an diese Katze.
Die Zärtlichkeit ist, denke ich, die ganz genaue, langsame Beobachtung.
Die Gedichte an Kedi bezeugen den feinen Humor ihres Autors, seine Fähigkeit, epiphanische Momente im Alltäglichen zu sehen, sie in Gedanken zu überführen, aber nicht zu überhöhen. Sehnsucht, Melancholie, Lebenserfahrung, auch Neugier, alles da. Auch wenn Joachim Sartorius im Gedicht von Wann erzählt, Kedis Herkunftsort.
Viel Schnee deckt alles zu. Die in Rapsöl eingelegten Fische, Süßwasserfische, Hartwasserfische, weiß-gelber Schnee und sehr weißes Fell. Nachts liegen hier keine Schiffe ab. Antakya ist nur über das Gebirg zu erreichen. Artvin ist nur über Schluchten zu erreichen. Nie wird man müde, Kedi, sich zu sehnen.
Der Zyklus Kedi oder Katze von Wann steht für eine andere Art von Katzenliteratur als die, die üblicherweise genannt wird und die immer auch ironisch Abstand zum Tier hält. Allen voran die Lebensansichten des Katers Murr von E.T.A. Hoffmann.
Mit der Sicherheit und Ruhe, die dem wahren Genie angeboren, übergebe ich der Welt meine Biografie, damit sie lerne, wie man sich zum großen Kater bilde, meine Vortrefflichkeit im ganzen Umfang erkenne, mich liebe, schätze, ehre, bewundere und ein wenig anbete.
Hoffmanns Kater Murr hinterlässt auch heute noch Spuren, sorgt sozusagen für Nachwuchs. Michael Kühlmeiers dicker Roman Matou von 2021 zum Beispiel schließt direkt an den gebildeten Kater der Romantik an. Auch wenn Matou, darin ganz Murr, sich natürlich für einzigartig hält.
Ich beginne ein Unternehmen, welches beispiellos dasteht und bei dem ich keinen Nachahmer finden werde. Ich will dir einen Kater in seiner ganzen Naturwahrheit zeigen. Und dieser Kater werde ich selber sein.
Die Katzenkenntnis und auch die Liebe der Autoren merkt man diesen Büchern durchaus an. Aber Hoffmanns Murr und Kühlmeiers Matou sind Fabelwesen und müssen sich daher als Erzähler immer wieder legitimieren.
Denk also nicht, was kann mir schon ein Kater erzählen? Du wirst dich wundern, Freund, was dieser Kater dir alles erzählen kann.
Oh ja, da wundert man sich. Michael Kühlmeier nutzt die Sage von den sieben Leben einer Katze, um Matou durch die europäische Geschichte und Geistesgeschichte zu schicken. von der Französischen Revolution bis in die Gegenwart. Auf seinen Zeit- und Raumreisen philosophiert Matou über die Liebesfähigkeit von Revolutionären und die Möglichkeiten, einen guten Staat zu gründen. Was würde Kedi dazu sagen? Joachim Sartorius vermutet im Gedicht:
Du machst dir nichts aus den Erzählungen der Menschen, also schweige ich.
Denn ist nicht die Katze an sich schon wundersam und ihre Beziehung zum Menschen? Beziehungsweise andersrum, ist es nicht kurios, wie beharrlich der Mensch versucht, sich einen Reim auf sie zu machen? Die Katze und der Mensch, das ist kein statisches Verhältnis. Es hat sich über die Jahrtausende und Jahrhunderte verändert. Und in diesen Veränderungen spiegelt sich der gesellschaftliche Wandel. Die künstlerische Betrachtung der Katze fing wohl vor ungefähr 3000 Jahren mit dem ägyptischen Katzenkult um die Göttin Bastet an.
Aber da war das alles so in einem religiös-sakralen Bereich gewesen, ja. Und dann später, ich denke im Mittelalter, war die Katze eben wirklich in erster Linie dieses Nutztier, das Mäuse jagt und die Ställe reinlich hält. Und es ging vielleicht wirklich erst im späten Mittelalter los. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch von Leonardo da Vinci: Die Katze ist das Meisterstück der Natur. Also irgendwie ging es dann los, dass man die Katze plötzlich als Wesen versuchte zu erfassen und für sich zu betrachten.
Als sich im 19. Jahrhundert das Bürgertum entwickelte, wurde die Katze erst eigentlich zum Gefährten. Sogar zur Muse, meint Joachim Sartorius, insbesondere für französische Autoren wie Théophile Gautier, Baudelaire, Zola und Balzac. Das Geheimnisvolle, das diese Autoren an der Katze reizte, bekam allerdings Schlagseite.
Also bei Baudelaire, die Katze ist dann gleich die Haarpracht der Frau da und dann wird das alles miteinander vermengt, also Weiblichkeit und Katzenhaftigkeit und so, was ich uninteressant finde. Also ich glaube, ich würde dann eher mich verorten bei britischen Lyrikern des 20. Jahrhunderts, die schon versuchen, dieses Geheimnis in irgendeiner Weise zu nennen und als Geheimnis belassen, aber die doch einen relativ sachlichen und zum Teil auch narrativen Stil haben.
Katzen, die auch in der Literatur Katzen sein dürfen. Darum geht es.
Mich interessiert auf alle Fälle mehr das wirklich Eingehen auf die Andersartigkeit, die Tierhaftigkeit von so einem Wesen.
Der Schriftsteller Clemens Setz. Sein liebstes Buch, wenn es um Katzen geht, The Cat Inside von William Burroughs. Der berüchtigte Frontmann der Beat-Literatur hat es mit über 70 geschrieben. Zurückgezogen auf dem Land, umgeben von seinen Katzen.
Und die Tränen von so einem harten Menschen, also der seine Frau aus Versehen im Suff erschossen hat, der einen brutalen Fußabdruck hinterlassen hat auf der Welt auch. Ja. Plötzlich da im hohen Alter so ein ganz, ganz verletzliches Buch über seine Katzen und über die verschiedenen Charaktere, die die haben und die verschiedenen Schicksale. Also das finde ich bemerkenswert. Sowas hätte man nie vorhersehen können bei William Burroughs. Und gut, ne, das beste Katzenbuch ist und bleibt schon Old Possum's Book of Practical Cats von T.S. Eliot.
Der Remtem-Trecker ist ein komischer Katz. Wenn er eine Ratz hat, dann will er einen Spatz. Wenn er Fasan hat, möchte er eine Wachtel. Hat er ein Haus, er will in die Schachtel. Sitzt er in der Schachtel, will er ein Haus. Wenn er den Spatz hat, dann möchte er die Maus. Ja, der Remtem-Trecker ist ein komischer Katz. Er ist, wie er ist, ich bin lieber still. Das sind so Sachen, da kann man nichts machen. Er will nun einmal das, was er will.
T.S. Eliot hat die Katzengedichte 1939 für seine Patenkinder geschrieben. Sie waren übrigens die Vorlage für das Musical Cats. Allerdings verwandelt T.S. Eliot seine Katzen durchaus auch in ganz menschliche Figuren.
Also wenn er dann schreibt über den Rum-Tum-Tugger, der Rum-Tum-Tugger ist a curious cat und der ist deswegen so curious, weil er ist nie zufrieden. Also wenn man ihm was anbietet, wenn man ihm eine Wohnung gibt zum Wohnen, möchte er lieber in ein Haus. Wenn man ein Haus, möchte er lieber in eine Wohnung. Genauso ist es mit Katzen wirklich. Also man kauft ihnen einen tollen Kratzbaum für sie, aber dann das Interessante ist die Schachtel, in der es geliefert wurde. Und dann sitzt sie da drin, ja, mit eingerollten Pfoten, so ganz kompakt wie ein Schaukelpferdchen.
Der Kater hockte am Boden. Kompakt wie Brot. Zweigel betrachtete ihn eine Weile, wurde aber nicht schlau aus dem Tier.
Zweigel ist die Hauptfigur in der Geschichte Geteiltes Leid von Clemens Setz aus dem Erzählungsband Der Trost runder Dinge. Zweigel, ein offenkundig alleinerziehender Vater, lebt mit seinen beiden Söhnen und dem Kater unter einem Dach und leidet an einer Angststörung. So würde ein Psychotherapeut seinen Zustand nennen, aber nicht Clemens Setz. Er erzählt stattdessen ziemlich genial, nämlich nicht mitleidig, sondern unheimlich, wie es sich anfühlt. Wie es sich anfühlt, wenn die Panik Zweigel im Griff hat. Genau das möchte der Vater schrecklicherweise auch seinen Söhnen vermitteln und lauert darauf, dass sich bei ihnen auch erste Symptome zeigen. Geteiltes Leid. Der zufrieden eigenbrötlerische Kater ist für Zweigel mal entsetzliche Provokation, mal einziger Verbündeter. Wie nebenbei findet Clemens Setz treffende Bilder, um die menschlichen Deutungen felinen, also ketzischen Verhaltens zu beschreiben. Sie unterstreichen, dass die mutmaßlich unterschiedlichen Wahrnehmungen von Mensch und Tier nicht zu überbrücken sind. Daraus ergeben sich atmosphärische Spannungen, die mal ins Komische, mal ins Unheimliche changieren.
Draußen im Flur ein rhythmisches Geräusch. Das war der Kater, der nachts gern an verschiedenen Stellen der Wohnung auf dem Boden herumkratzte. Als erlaube ihm die Tatsache, dass es nun dunkel war und alle bald schliefen, endlich das Fortführen seiner geheimen Büroarbeit, bei der er winzige Akten zu ordnen hatte.
Das ist ja wie so eine Parallelfigur zur Hauptfigur. Ich könnte, glaube ich, keine Geschichte schreiben, wo eine Katze die Hauptfigur ist. Also das wäre dann zu klischee-fantasyhaft. Mir würde nicht einfallen, wie das geht, obwohl es gibt ganz tolle Beispiele eigentlich, so wie von E.T.A. Hoffmann oder auch bei Murakami gibt es dann so sprechende Katzen. Aber ich habe schon das Deskriptive von außen, so das menschliche Bewusstsein in der Gegenwart einer Katze, habe ich eigentlich irgendwie lieber.
Katzen tauchen in seinen Büchern so häufig auf, sagt Setz, weil sie für ihn schlicht schon sein Leben lang zum Alltag gehören. Aber dann beschreibt er doch das spezielle poetische Potenzial von Katzen.
Nämlich zum Beispiel die Kommunikation von einem Menschen mit der Katze. Man weiß dann zum Beispiel, wenn der allein ist mit der Katze, dann wird der wahrscheinlich aufrichtig die Wahrheit sagen, seine innersten aufrichtigen Motivationen gesteht und die dann hörbar ausspricht, laut. Das kann man mit einer Katze durchaus machen. Also die verrät es nicht weiter. Und zugleich, dass man so eine Alien-Präsenz hat, die einen so ganz mit aufmerksamen, glühenden Augen durchdringend studiert, aber nichts verrät über die Resultate, die sie aus einem zieht. Das kann auch manchmal sehr fruchtbar sein für die Verdichtung einer Atmosphäre.
Der Kater stellte die Vorderpfoten ordentlich nebeneinander und ließ sein Hinterteil zu Boden sinken. Wie eine Buddha-Statue, die den Mittelpunkt des Universums ausmachte, saß er da und fixierte den Besucher.
Street smart seien Katzen und zugleich so slapstick begabt wie Charlie Chaplin. Zum Beispiel, wenn es um Türen geht.
Viele Katzen sind ja türdumm. Sie miauen vor der Tür, dass die bitte aufgeht, und dann machen wir sie auf und sie verstehen nicht, warum. Na, ich gehe da nicht durch, nein, ich kriege jetzt Angst.
Also ich habe unserer Katze ja auch als Spitznamen gegeben, Fräulein Lange Leitung, weil sie eigentlich immer, wenn man sie zu etwas auffordert, Garten, ein Wort, das sie versteht, oder fressen, dass sie dann trotzdem noch einmal quälende 3 Minuten nachdenkt, bis sie sich in Trab setzt. Also sie will einfach immer ihre Unabhängigkeit zeigen. Vielleicht tue ich das, was du willst, vielleicht tue ich es aber auch nicht.
In den Gedichten von Joachim Sartorius spielt das Sich-nicht-Verstehen eine große Rolle. Man fühle sich von der Katze auch manchmal bewusst abgelehnt. Das Verhältnis ist also ambivalent. Und das ist für Schriftsteller interessant.
Man kann es angenehm komplex gestalten. Nimm mal an, eine Figur ist sehr einsam oder spricht über sich als einsam. Und dann lässt sie die Katze in die Wohnung und dann sitzt die da und starrt sich so an. Und nach ist sie weniger einsam durch die Katze. Und dann bringt die Katze eines Tages eine tote Maus. Und ja, man weiß, was die Katze meint. Ich möchte hier zu diesem Clan gehören oder ich mache ein Geschenk. Aber die einsame Figur findet das vielleicht extrem grotesk. und kann diese tote Maus gar nicht anschauen. Und dann lebt die auch plötzlich noch wieder und zuckt ein bisschen. Und dann hat man den totalen Horror. Und es ist eine Mischung zwischen Liebesgeste, ein Dazugehören wollen, sich gegenseitig was Gutes tun und zugleich einem Angst einjagen, Horror. Und das kann man noch viel, viel höher stapeln.
Es gibt sehr viel mehr Literatur über Katzen als über Hunde. Und die Katzenmenschen lesen auch mehr.
Ida Schöffling muss es wissen. Seit 1996 gibt sie den literarischen Katzenkalender unter dem Pseudonym Julia Bachstein heraus. Dieser Kalender ist in der Literaturbranche berüchtigt. Man munkelt, die Katzen finanzieren dem Schöffling Verlag sein hochliterarisches Programm. Der Erfolg des Kalenders ist ein Phänomen. Er punkt nicht auf, sondern kombiniert seit einem Vierteljahrhundert Schwarz-Weiß-Fotografien von Katzen in allen, aber gern möglichst skurrilen Lebenslagen mit passenden Zitaten aus der Literatur und ihrem Umfeld.
Ich hatte immer ein Faible für Katzen und habe natürlich sehr viel gelesen und bekam auch immer mal wieder Katzenbücher oder Bildbände geschenkt. Und da bekam ich einen, das hatte eben diese Kombination von Text und Bild und das fand ich schon mal sehr schön, aber es passte nicht zusammen. Es gibt ein Gedicht von Sarah Kirsch, das heißt, das ist Lenins weiße Katze. Dann kann man nicht eine schwarze Katze nehmen, um es mal ganz platt zu sagen. Ne?
Ida Schöffling hat es dann anders gemacht. Und bis heute die Freude an den Ideen und auch den Geschichten der Menschen, die ihr schreiben und Fotos schicken, nicht verloren. Das ganze Geheimnis ihres Erfolgs, meint sie. Inzwischen verfügt sie über eine riesige Datenbank mit Katzenzitaten und kann sagen, Bücher schreiben oder lesen und Katzen mögen, das gehört zusammen.
Also es gibt das berühmte Beispiel, Insel hat Ende der 70er Jahre ein Katzenbuch rausgegeben, eine Anthologie. Und die haben sie innerhalb kürzester Zeit 300.000 Mal verkauft. Daraufhin hat sich der pfiffige Verlagsleiter gesagt, das mache ich auch, ich habe einen Hund. Und das blieb dann irgendwie so bei 250 oder sowas stecken, dieser Band. Ne? Also daran kann man es einfach sehen, die Katzenleute lesen mehr, die sind literarischer.
Gewagte These. Aber der Bücherstapel auf dem Tisch von Joachim Sartorius scheint sie zu belegen.
Du, die habe ich mir gestern Nachmittag herausgeholt, weil ich dachte, ich blätter das doch nochmal durch, einfach um in eine gewisse Stimmung zu kommen für unser Gespräch.
Joachim Sartorius greift nach einer Anthologie von Eva Demski. Mit Gedichten von Marie-Louise Kaschnitz, Sarah Kirsch und Katze in der leeren Wohnung von Wiesława Szymborska, der polnischen Nobelpreisträgerin. Dann sieht er ein Buch mit dem Bild von David Hockney aus dem Stapel. Mr. und Mrs. Clark and Percy. Percy hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Kedi, aber nur von hinten.
Das sind sehr unterschiedliche Bücher. Es gibt Bücher, die im weitesten Sinn Anthologien sind, also als eine Sammlung von Texten über Katzen aus der Weltliteratur. Es gibt ein Buch, vielleicht liegt es da auf dem Stoß da hinten. Dieses Buch habe ich gemeint. Briefe von zum Teil sehr bekannten Leuten über Katzen. Und die sind großartig, erstens von der Beobachtung her, aber auch, weil die meisten auch eine gewisse Komik mit einfangen. Ja, es gibt zum Beispiel einen Brief von John Cheever an eine Amerikanerin, die den armen Cheever genötigt hat, sich um ihren Kater zu kümmern. Sie hätte keine Lust mehr. Und dann schreibt er ihr nach 4 Jahren, was alles mit diesem Kater geworden ist. Ja. Nachdem du ihn weggegeben hast, schien er sich nicht sicher zu sein, wer er ist und wo er hingehört. Wir änderten seinen Namen, nannten ihn Delmore und es belebte ihn sofort. Diese neue Lebhaftigkeit legte er gleich an den Tag, indem er in die Kleenex-Box schiss, als ich eine Erkältung hatte. Wegen eines heftigen Niesanfalls rupfte ich blindlich ein paar Tücher aus der Box. Ich will jetzt gar nicht diskutieren, ob ich auch selber ein bisschen schuld daran war, aber nachdem ich dann endlich die Katzenscheiße aus meinem Gesicht und von der Decke gewischt hatte, schnappte ich mir Delmore, trug ihn zur Küchentür und beförderte ihm einen Tritt auf den Hinterhof. Na gut, und so weiter.
Selbst bei einer so drastischen Szene geht vielen Leserinnen und Lesern sofort das Herz auf, nur weil eine Katze im Spiel ist. Warum ist das so?
Das ist natürlich dieses anschmiegsame, weiche, pelzige. Und auch dieses immer wieder Überraschende. Eine Freundin von mir, die Miriam Bressler, die hatte auch immer eine Katze. Und von der stammt der Spruch, man lächelt so viel, wenn man eine Katze hat.
Aber da muss doch noch etwas sein, das gerade Schriftstellerinnen und Schriftsteller fesselt. diese Menschen, die so intensiv mit Sprache zu tun haben. Ist es die Kommunikation? Wer mit Katzen zusammenlebt, lernt mit der Zeit, was für ein ausdifferenziertes Verständigungssystem sie haben. Vom unsicher erregten Zittern der Schwanzspitze über das freundlich verbindliche Zuzwinkern bis hin zu den verschiedenen Lauten. Beschwerden, Bitten, Rufe. Ist es das?
Die Katze macht untereinander nicht Miau. Die machen ganz was anderes. Die machen mit Ohren, mit Körperstellung. Und erst wenn es so richtig ans Revierkämpfen geht, fangen sie an, so zu greinen oder so zu, weiß nicht, wie man das nennt, dieses singende Knurren und Fauchen oder so. Aber dieses typische Miau-Miauen ist nur für uns. Das heißt, das ist eigentlich der Name, den wir haben unter ihnen. Mensch, 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 hey, Mensch. Ne? Und es ist lustig, dass alle Katzen nicht das voneinander lernen, sie machen es intuitiv, wenn Menschen zu beeinflussen sind. Wenn sie menschenlos in der Natur irgendwo leben würden, täten sie das vielleicht nicht. Und das finde ich irgendwie sehr, es regt irgendwie an, es hat was sehr Inspirierendes.
In seinem Buch »Die Bienen und das Unsichtbare« hat sich Clemens Setz 2020 mit Plansprachen wie Esperanto und Volapük beschäftigt. Vielleicht ist das Miauen ja so eine Art Plansprache der Katzen für uns Menschen. Kurioser noch wirkt aber ihre Verständigung untereinander.
Mit geschlossenem Maul machen sie so, und das ist der begrüßende Klang. Und was sie dann sonst noch machen, auch ist, wenn sie so als Ausatmender, wenn sie springen oder irgendwo landen, sich melden, dass sie jetzt da sind, dann ist es auch oft so ein Miau oder irgendein Geräusch. Ja. Die Katzen von meiner Mutter, die eine wird oft sehr wild und läuft herum und ist in so Spielmodus und die bellt dann so, die macht so. Klingt total außerirdisch, also man weiß nicht, was das für ein Tier sein soll. Und das sind so ganz intuitive, wie so aus dem Bauch kommende Geräusche, wie bei uns ein Schnaufen oder ein Kreischen oder ein Lachen. Aber das Miauen ist präziser gerichtet auf Situationen, es ist wohl überlegt.
Ich ertappe mich schon oft dabei, also wenn wir so zusammen sind, dass ich mich frage, was will sie jetzt eigentlich? Sie hat ja auch eine Körpersprache. Sie dreht dann einen den Rücken zu, aber sie erwartet, dass man in irgendeine Richtung geht, irgendeine Tür oder was öffnet. Dieses Ergründen der Wünsche einer Katze ist sicher ein ganz wesentliches Element der Beziehung.
Nicht zu vergessen, das Ergründen von Wünschen ist auch eine der Triebkräfte der Literatur. Und die Katze-Mensch-Kommunikation hat auch ihre komödiantischen Seiten.
Wir können mit unserer Standardeinstellung als Menschen halt hauptsächlich irgendwie Kindern und geliebten Menschen Freude machen. Das schaffen wir irgendwie intuitiv noch mit den richtigen Gesten. Und wenn es an eine Katze, die so Cuteness und Kindchenschema triggert, da machen wir das genauso intuitiv. Und wir sehen dann die Komödie oder vielleicht auch die Groteske in diesem Ritual einer Katze, was Gutes zu tun und sie als Teil meiner Tribe irgendwie zu deklarieren. Weil das kommt eben alles verzerrt an und wird ganz verzerrt zurückgebracht, aber nicht vollkommen ohne Entsprechung. Das nicht, aber eben in einer anderen Programmiersprache. Und man kann das wahrscheinlich schon sehr gut annähern, aber nie ganz. Und das ist auch gut so, weil sonst die Aufhebung aller Speziesgrenzen wäre wahrscheinlich unerträglich.
Also es gibt Interspecies Love, no question.
Saya Alexander. 2020 erschien ihr Debütroman Erdbebenwetter.
Es gibt zwei Protagonisten in meinem Roman. Die heißen tatsächlich Sophie und Gordito. So hieß auch meine Katze und ihrem Sohn. Das ist das Einzige, was wirklich 1:1 ist. Dieses Buch wäre niemals entstanden ohne die zwei.
Als ich erwachte, war sie nicht da. Der dicke Nebel der letzten 3 Tage war zu einem diesigen Schleier verdunstet. Es war später Morgen. Gewöhnlich kam sie nachts durch das Gartenfenster herein. Ich hatte draußen einen kleinen Holztisch unter das Fenster gestellt, damit sie hochspringen und zwischen den schmiedeeisernen Gitterstäben hindurchschlüpfen konnte. Das vertraute Geräusch ihrer Pfoten und das Klappern der Tischbeine auf dem Terrakottaboden. Ihr wunderbar runder Kopf, der in mein Zimmer spähte. Ihr samtiges, graues Fell, das Blau schimmerte. Sie weckte mich immer zu früh, im ersten Morgengrauen, aber ich hatte mich daran gewöhnt. Als ich jetzt die Augen öffnete, wusste ich instinktiv Bescheid. So beginnt Erdbebenwetter mit einem Schock.
Es war das Natürlichste auf der Welt, dass diese Katzen, die mir so viel bedeutet haben in meinem Leben, die mein Leben völlig total bereichert haben und geändert haben, meine Wahrnehmung geändert haben, meine Fähigkeit zu lieben verändert haben, dass es musste eigentlich mit einem Todesurteil anfangen. Und dieses Buch fing eben mit einem Tod an.
Zaya Alexanders Buch ist eigentlich eines, das gegen diesen Tod anschreibt. Darum muss er am Anfang stehen. Er bringt das Erzählen in Gang. Die Protagonistin Lou lernt von ihrer Katze Sophie nicht nur Vertrauen zu anderen Menschen und zu sich selbst zu fassen, sie lernt auch loszulassen, mit Verlusten umzugehen und ihre Ziehtochter Lola nicht einzuengen. Erdbebenwetter ist ein Entwicklungsroman und zugleich ein utopisches Buch, weil es kammerspielartig eine Gesellschaft entwirft, in der alle sein dürfen, was sie sein wollen. Das Katzenthema zieht sich auch jenseits der konkreten Figuren von Sophie und Gordito durch. Denn es ist ausgerechnet eine geheimnisvolle Gemeinschaft von Hexern, die Lou einigermaßen rabiat beibringt, sich Zuschreibungen von außen zu verweigern. Wir ändern unseren Namen, unsere Geschichte. Ein sehr nützliches Manöver. Manöver? Claudine ist da die Expertin. Frag sie. Aber Folgendes kann ich dir sagen. Es ist ein Skandal, definiert zu werden. Sich nicht festlegen lassen wollen. Katzenbesitzer kennen das. Man muss wach bleiben füreinander, jeden Moment. Zwischen Mensch und Katze ist das selbstverständlich. Wie will man sich sonst verständigen? Unter Menschen ist es weniger selbstverständlich, weil man sich ja scheinbar immer versteht. Zaya Alexanders Hexer wirken tatsächlich wie ein Katzenclan in Menschengestalten. Ihr Unabhängigkeitsdrang, die Aufmerksamkeit füreinander, die eleganten Erscheinungen. Aber auch ihre rätselhaften Verhaltensweisen und selbst die Eigenart, plötzlich zu verschwinden. Alles ketzerisch. Ihre Individualität setzen sie gegen eine Gesellschaft durch, die Beziehungen nur als Besitzverhältnisse denken kann. Zum Beispiel die zwischen Eltern und Kindern.
Glaub nicht für eine Sekunde, dass das dein Kind ist. Lass es uns glauben, lass es die Welt glauben, deine Professoren, deine Kollegen, aber nicht dich selbst. Glaub das ja nicht. Was konstruiert werden kann, kann auch dekonstruiert werden, einfach so. Und manchmal passiert es über Nacht.
Zaya Alexander hat das Katzenthema in Figuren übersetzt und ihm eine politische Wendung gegeben. Wenn die Hexer Lou beibringen, sich nicht immer verorten zu müssen, spielt das auch auf den gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Diskurs um fluide Identitäten an. Beim Lesen von Erdbebenwetter wird allmählich klar, was für ein tiefes Verständnis Zaya Alexander für das Wesen von Katzen entwickelt hat.
Eine Katze behandelt dich, wie du sie behandelst. Also du kannst deine Katze nicht misshandeln. Die werden nie zu dir wieder, also das ist vorbei. Man muss sehr vorsichtig mit ihnen umgehen und denken und empfindsam sein. Und die sind elegante Wesen.
Zaya Alexanders Hauptfigur Lou verdankt den Katzen Sophie und Gordito, dass sie sich nicht länger für ihre Feinfühligkeit schämt und ihre emotionale Intelligenz als das anerkennen kann, was sie ist. Eine Gabe und auch das Resultat großer Mangel- und Verlusterfahrungen.
Als Sophie aus dem Blauen heraus zu Lola und mir gekommen war, schien sie die Leere beinahe zum Verschwinden zu bringen. Es war, als verkörperte sie den Geist derjenigen, die wir verloren hatten. Sie gab uns das Gefühl, nicht länger allein zu sein. Und das war eine ziemlich große Verantwortung für eine kleine Katze. Allerdings nicht für Sophie.
Ist es darum so ein Drama, wenn eine Katze verschwindet? Auch Clemens Setz setzt diesen Effekt ein. In seiner Erzählung Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes. Kater Pero, ganz bescheiden nach dem berühmten Pariser Komponisten Magister Perotinus benannt, ist eigentlich eine Nebenfigur. Im Zentrum stehen Peros Besitzerin Lea und ihr Nachbar Kirill, der heimlich in Lea verliebt ist. Er hütet den Kater, als ein Kunstwerk in der Stadt aufgestellt wird, ein Kind aus Lehm. Alle pilgern zu diesem Kind, auch Lea. Und auch Lea wird durch die Begegnung verwandelt. Denn dieses Kunstkind entfesselt die Zerstörungswut der Menschen. Erst aber im Verschwinden von Carter Pero sammelt sich der ganze subtile Horror dieser Geschichte.
Ich war damals vollkommen besessen von der frühen Polyphonie, Kirchenmusik, vor allem wie die Tonarten da gestimmt sind. Das hat mir leider für immer den modernen Orchesterklang kaputt gemacht. Bei Perutin und bei den frühen Meistern der Polyphonie sind die Stimmungen noch ganz anders. Ein Dur-Akkord ist der so viel stärker einfach und oder ein Moll-Akkord ist plötzlich so viel trauriger.
Möglicherweise spiegelt Carter Pero all das, was die Menschen in dieser Geschichte verlieren. So wie der moderne Orchesterklang verloren hat, was Magister Perutinus noch zum Klingen bringen konnte. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Lea ihren Kater schließlich aufgibt. Weil sie nicht damit konfrontiert werden will, was sie im Leben generell aufgegeben hat. Loyalität, Zuneigung, Fürsorglichkeit. Ihr Kater symbolisiert all das. Muss er darum weg?
Warum haben Menschen Probleme mit Katzen? Ich glaube, wenn man seinen eigenen Selbst zurückgespiegelt sieht, ist es nicht immer ein schönes Bild, was man zurückbekommt.
Oder auch andersherum. In der Katze können sich alle verletzlichen, weichen Seiten des Menschen manifestieren. Sie erinnert den Menschen an seine Wünsche. Wünsche, die auch Angst machen. Deswegen werden sie ja verdrängt und im Alltag unter Kontrolle gebracht. Und wenn sie dann in der Beziehung zum Tier sichtbar oder gar ausgelebt werden, literarischer Zündstoff. Kein Wunder, dass Zweigel, die Figur von Clemens Setz, die durch ihre Angstattacken so eingeschränkt lebt, nach Rache sind, weil der Familienkater, anders als er, einfach so in den Tag hineinlebt.
Okay, falls der Kater in den nächsten paar Sekunden ins Schlafzimmer käme, würde er ihn hochheben und auf einen Schrank setzen. Dann sollte er schauen.
Manche zum Beispiel halten sich eine Katze auch extra als ausgelagerte Nerven. Also das sind also empfindliche Menschen mit noch empfindlicheren Katzen. Ich darf niemanden einladen, weil das stört die Katze. Es ist schon auch ein Leben durch und also ein sich ausdrücken durch die Katzen. Das machen Menschen auch mit ihren Kindern manchmal. Man darf vielleicht nicht vergessen, dass wir schon die Macht haben über Katzen.
Kedi 7. Immer nimmt sie ihre Krallen mit in die Nacht und die Träume. Reisen mag sie nicht. Vor dem Flug sind ihre Tatzen feucht von Schweiß. Sie will die Schüssel noch vergraben, den Vorrat Angst. Die Schüssel splittert.
Nun, man wird immer wieder gesehen auf eine Weise, die sonst ausgefiltert wird, nämlich als brutales Raubtier oder als Beutetier oder als irgendwas, was keinen Namen hat. Vielleicht auch eine Art Albtraum im Leben des Tieres.
Der Mensch als Albtraum der Katze. Im großen Katzenlexikon von Detlef Blum wird das unter dem Stichwort Christentum konkret. Papst Innozenz VIII. Erklärte die Katze 1484 zum heidnischen Tier, das mit dem Teufel im Bunde stehe. Im Zuge der Hexenverfolgung landete sie gleich mit in Folterkammern und auf Scheiterhaufen. Aber auch heute kann man von gequälten Katzen lesen. Emine Sefgi Östermar beschreibt einen Fall in ihrem Roman »Ein von Schatten begrenzter Raum«, durch den auch immer wieder Katzen streifen.
In der Nacht blieb ich manchmal bis zum Morgen schlaflos. Efterpi und Charis schliefen, Katze Badi auch. Alles im Schlaf, nur die Katze Kloschar, der man als Baby ihre Beine mit Stöcken kaputtgeschlagen hatte und die seitdem vor den sich bewegenden Beinen der Menschen Angst hatte, schlief nicht. Sie kam in der Nacht herunter, legte sich zu Badi auf den Stuhl, aber schlief nicht. Horchte, ob jemand im Raum sich bewegte, um dann schnell nach oben ins Bad, in das Loch in der Wand zu verschwinden.
Die Hölle macht bei Emine Sefki Östermars Betrachtung der Welt immer nur kurz eine Pause. Und selbst in den Pausen bleibt gegenwärtig, was Menschen einander antun und zu welchen Grausamkeiten sie Tieren gegenüber fähig sind. Aber warum provozieren gerade Katzen so oft Sadismus?
Es ist, glaube ich, immer so was wie das Gefühl einer Unterlegenheit. Man kann das vergleichen Lesenden gegenüber, dass die Leute sich absolut ins Unrecht gesetzt sehen, wenn sie jemanden gegenüber haben, der liest. Der schenkt einem keine Aufmerksamkeit und der hat was für sich. Und genau das ist es, glaube ich, dass man Katzen irgendwie mag und andere mögen sie nicht, weil sie Aufmerksamkeit auf sich zieht und nicht gibt, nur wenn sie will.
Man kann keine Katze kontrollieren. Und ich glaube, dieses Wunsch, die Tiere zu kontrollieren und das nicht können, erzeugen eine Antipathie und eine Aggressivität, weil alle wollen die Kontrolle behalten und Machtverhältnisse ausüben. Und die meisten Menschen wollen einfach, dass es zackig geht, dass es funktioniert. Und Katzen funktionieren nicht, so wie wir das wollen. You know? Ich kannte einen Mann, der sagte, ein Hund muss funktionieren. Und ich dachte mir, meine Güte.
Katzen sind in der Literatur oft Widerstandsfiguren, weil sie so unabhängig wirken und sich manchmal wie in Luft aufzulösen scheinen. Das verstörendste Beispiel dafür ist Lewis Carrolls Cheshire Cat aus Alice im Wunderland. Die philosophisch veranlagte Grinsekatze spricht in Rätseln und treibt Alice in den Wahnsinn, weil sie buchstäblich nicht zu fassen ist, wenn nur noch ihr Grinsen in der Luft schwebt. In den aktuellen Texten hat das Verschwinden der Katzen oft eine eher katastrophische Bedeutung. Auch in Levin Westermanns Langgedicht Farbe, Dunkel, in dem die Sonne immer wieder auf- und untergeht und so die Ereignisse in einen Rhythmus bringt. Das Verschwinden von Katzen bringt diesen Rhythmus aus dem Takt.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber diese Katzen, die am Anfang des Buches entfernt werden, diese vier kleinen Katzen, das ist wahr, das ist wegen mir passiert.
Ein Dichter auf dem Land. Ein Blumenkübel, in dem eine Katzenmutter vier Kätzchen säugt. Und eine alte Geschichte als neue Erfahrung, dass nämlich manche Menschen von einer solchen Szene nicht gerührt sind, sondern sehr pragmatisch reagieren.
Und diese Menschen haben die Katzen nicht angeschaut, wie ich sie angeschaut habe. Ihre Reaktion war, oh, wir haben schon so viele, die machen wir weg. Und das klingt jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber in mir hat das was zerrüttet.
Und auf dem Zaun, da sitzen Spatzen. Ich sehe und ich zähle 5, 6, 7 Spatzen. A host of sparrows. Das Kollektivum. Und sie sitzen und sie schimpfen. Sie schimpfen und beschimpfen eine Katze, die im Gras... Jene eine Katze, die im Gras, die Katze, deren Nachwuchs jüngst entfernt. Gestern wurde ihr Nachwuchs entfernt, human entfernt. Ein Euphemismus. Offensichtlich, offenkundig. Vier kleine Katzen, vier Katzenbabys, noch blind, noch stumm. In einem Blumenkübel vor einem Stall, sie wurden entfernt. Human entfernt. Und der Blick der Katzenmutter bis ins Mark, durchbohrend, ja durchdringend bis ins Mark. Und ich denke an die Trauer, an Emily Dickinsons messbare Trauer. Und die Katze dreht sich um und geht, verschwindet im Stall und lässt uns zurück mit ihrem Blick. Dieser Blick, der bis ins Mark, durchbohrend, ja durchdringend bis ins Mark. Und der Tag ist ruiniert.
Dieses Repetitive und immer wieder Aufkommende, das ist von alleine Tag für Tag gekommen, weil es dieselben Tagesabläufe waren und immer alles an irgendeinem Punkt völlig zerschmissen wurde durch die Erinnerung an diese Katzen und alles andere plötzlich nur noch durch den Filter der Katze zu sehen war.
Warum aber beschäftigt es uns so, wenn Katzen einfach nur so verschwinden? Sei es in einem Gedicht, in einem Roman oder in der Realität, auch nur für kurze Zeit. Auch Levin Westermann denkt da an Lewis Carroll.
Die Cheshire Cat aus Alice in Wonderland. Das ist für mich so ein gutes Beispiel, weil sie so überhaupt nicht greifbar ist. Sie kann sich einfach auflösen und dann bleibt ihr Grinsen immer zurück. Und diese Präsenz, die bleibt von einer Katze, auch wenn sie gerade nicht im Raum ist, hat mich immer beeindruckt, weil ich finde, sie ist nah dran an der Realität.
Anwesend bleibt die Katze auch in Abwesenheit. Einfach, weil man auf sie wartet. Man weiß nicht, was sie draußen treibt, ob und wann sie zurückkehrt.
Sie sind, sobald sie unser Wohnzimmer verlassen, wieder wilde Tiere. Sie haben ein komplettes Leben, was sich nicht wirklich hat domestizieren lassen von uns. Und das ist für uns okay und das fasziniert mich. Dass diese Dualität zwischen einerseits, wir holen sie in unsere Welt der Zivilisation und dann darf sie aber auch wieder zurück. Das ist etwas, was wir, glaube ich, kaum einer anderen Tierart zugestehen.
Levin Westermann interessiert, wie Menschen die Katze in der Welt wahrnehmen. Welchen Platz sie ihr in der anthropozentrischen Weltordnung zuschreiben. Und?
Da geht es für mich um die Einsamkeit des Menschen, weil er eben sich so abgrenzt vom Rest der Welt. Wenn man darauf beharrt, dass man völlig alleine ist auf dem Planeten als intelligentes Lebewesen und im Weltall nach, das ist der Teil, den ich nie verstehen werde, im Weltall nach Intelligenz sucht, während wir davon umgeben sind und es völlig ausblenden.
Allein. Ich sitze ganz allein im Ratternstuhl, die Hüfte schonend. Denn die Katze, die immer auf den Schoß, die träumte auf dem Schoß, ist weg. Die Katze, sie ist weg. Sie fehlt seit letzter Nacht und das macht mich traurig. Und ich denke, gar nicht gut. Dieses Fehlen ist nicht gut. Das Fehlen dieser Katze ist nicht gut. Denn die Katze war noch klein. Und die Welt ist groß und voller Schrecken.
Das ist ein Geben und Nehmen mit Katzen. Und wenn sie merken, dass man sich bemüht, ihre Sprache zu sprechen, weil die Menschen immer erwarten, dass die Tiere unsere Sprache sprechen, was ein total Schwachsinn ist. Also unsere Sprache ist nicht die einzige Sprache.
Und ich fühle meine Wut, fühle eine unbestimmte Wut auf alle Menschen. Und ich trete in die Pedale und ich fluche und ich suche. Ich suche und ich rufe. Ich rufe, kleine Katze. Rufe immer wieder, kleine Katze, in den Wind. Und die Wut ist eine Scham. Die Wut ist eine Trauer um die Welt.
Das Langgedicht Farbe, Dunkel stellt, wie auch indirekt der Roman Erdbebenwetter, eine Weltordnung in Frage, in der die Menschen an der Spitze stehen und sich selbst einen größeren Wert zuschreiben als allen anderen Lebewesen. Wie viele jüngere Autorinnen und Autoren sucht Levin Westermann nach anderen Möglichkeiten und Modellen, miteinander umzugehen. Und wie einige andere besinnt er sich dabei zurück auf Weltverhältnisse, wie sie von indigenen Kulturen gedacht wurden. Ein Vorbild ist für ihn die amerikanische Pflanzenökologin Robin Wall Kimmerer, die dem Volk der Potawatomi angehört. Sie hat das Buch »Geflochtenes Süßgras – Die Weisheit der Pflanzen« geschrieben.
Und darauf weist sie immer wieder hin, dass unsere Sprache diese Verbundenheit zu unterdrücken versucht mit Gewalt, weil wir uns dahinter wie hinter einer Mauer verstecken müssen, um so zu leben, wie wir momentan leben.
Was bedeuten solche Überlegungen für die deutschsprachige Literatur? Wie kann eine statische, hierarchische Weltwahrnehmung über Sprache in Formen neuer oder eben auch sehr alter Verbundenheit aufgelöst werden? Daran arbeiten neben Levin Westermann gerade verschiedene Künstlerinnen und Künstler.
Die Verbundenheit ist auch das große Stichwort, was ich auch sehe bei vielen Büchern und Texten in den letzten Jahren, dass Leute einfach merken, Autorinnen, Autoren, dass die Art und Weise, wie wir über die Welt reden, mit ihr umgehen, dass wir vor die Wand gefahren sind. Oder wir fahren immer noch weiter vor die Wand.
Aber damit bewegen wir uns schon in einen utopischen Raum hinein, für den die Katze sicher kein schlechter Reisegefährte ist. Sie bewirkt ja schon jetzt sehr viel, wenn sie auf leisen Pfoten durch die Literatur spaziert.
Ich habe versucht, die Katzen zu nehmen und sie auf dieselbe Ebene zu stellen wie alle anderen Dinge. Es ist wichtig, dass man versteht, dass die Katzen nicht unwichtiger sind als der brennende Regenwald. Für mein Verständnis, weil wir alle in dieser Welt leben und wir alle miteinander irgendwie klarkommen müssen, optimal, damit es funktioniert. Und deswegen musste ich diese Katze immer wieder aufrufen und sie direkt sozusagen positionieren gegen all diese anderen Dinge, die ich da aufzähle, damit sie nicht in Vergessenheit gerät, weil sie ist der Grund, dass ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe.
Wenn Katzen sozusagen mitschreiben, verändern sie die Form und auch das Tempo in einem Text.
Ja, es ist meistens schon eine Gangartveränderung.
Und die Zeit, wie die Zeit läuft, weil eine Katze würde nie linear denken. Da bin ich mir sicher, die sind nicht linear.
Dann müssten Katzentexte also eigentlich nicht chronologisch erzählt, sondern anders organisiert werden, motivisch vielleicht. So wie Isaiah Alexander es in Erdbebenwetter versucht hat. Wer Katzen in der Literatur ernst nimmt, denkt über die Form nach.
Manchmal neigt man dazu, zum Beispiel zu viele Informationen zu geben. Es passiert zu viel Plot. Da ist dann zum Beispiel ein Moment mit einer Katze in einem Korridor vielleicht ganz gut. Oder eine Figur tritt aus einem Haus und sieht eine Katze auf einem Auto. Das ist dann ein Moment zum Innehalten. Solche Dinge, und die sind dann nicht leere Momente der Dramaturgie, sondern sie haben dann wieder in sich Poesie und Möglichkeit, dann ganz, ganz rechtwinklig zur Haupthandlung eigene kleine Handlungen zu machen.
Vielleicht zeigt die Katze uns ein Formbewusstsein zum einen, was wir versuchen dann in dem Gedicht nochmal abzubilden. Es ist ja wahnsinnig wichtig, dass diese Maschine aus Worten irgendwie eine Form hat, die überzeugt. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen auch diese Undurchdringlichkeit. Ich denke, ein gutes Gedicht soll sich ja nicht sofort aufschließen, sondern man muss mehrere Türen öffnen und dann nach und nach da es verstehen. Und bei einer Katze ist das vielleicht ganz ähnlich.
Nie wird man müde, Kedi, sich zu sehnen, heißt es in einem der Gedichte von Joachim Sartorius. Die Zärtlichkeit, die das Dichter-Ich der Katze von Wann schenkt, ist auch eine, die Kedi in ihm weckt. Und sie bringt die Sehnsucht mit, wie in vielen aktuellen Texten durch die Katzenstreifen.
Sehnen als eine Art von Grundhaltung des Lebendigen, also dass man nicht stehen bleibt, sich nicht zurückzieht, sondern, also für Sehnen ist für mich auch eine Projektion, dass man versucht, an seinen Vorstellungen, an seinen Wünschen festzuhalten. Aber was sind die Wünsche einer Katze?
Kedi 5. Wenn sie aufwacht, ist sie betäubt vom Schlaf und gähnt noch, wenn sie die Spitze des Wildbirnbaums erklommen hat. Sie schaut auf mich herab und gähnt. Sie gähnt stolz, wie es nur Schneepumas tun. Ein Gartengeist, der über Mäuse, Frösche, Libellen, Sandalen und Amseln wacht. Warum ist sie so lautlos, so worttot? Nichts als Wahrnehmung und Instinkt. Nur treuer über die Jahre, das schon. Mit ihren zweifarbigen Augen dreht sie eine Runde im Garten und schließt alle Türen. Die Zukunft, schnurrt sie, ist mir kein Anliegen. Sind die Falter gelb, ist das Gras welk.
Auf leisen Pfoten. Katzen in der aktuellen Literatur. Ein Feature von Insa Wilke. Es sprachen Marit Bayer, Gabor Biedermann, Katrin Hildebrand und Uwe Peter Spinner. Ton und Technik Claudia Peike. Regie Felicitas Ott. Redaktion Anja Brockert. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2021.